Ich surfe auf OE24, mein Newsportal, das mich immer up-to-date hält.
Schneller, aktueller OE24.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Ja, und jetzt sind wir beim Höhepunkt angelangt. Nicht nur der Woche, sondern auch des Mittwoch. Ich begrüße die beiden junggebliebenen Althasen, Altspatzen könnte man sagen, Josef Czab. Ja, jetzt wieder ganz groß, möchte man sagen, im Trend.
Ich setze mich gleich
mit Ludwig und Babler im Aufwind befindlich. Man glaubt es ja, kann man immer nicht gedacht, dass du noch einmal da ins Regierungsgespräch kommen
wirst. Du bist Finanzminister.
Ich bin ein
interessierter und konstruktiver Begleiter.
Und wenn der Brabitz Finanzminister wird, brauchen sie einen Medienminister. Und der Westenthaler kommt leider nicht mehr in Frage. So, und Peter Westenthaler begrüßen wir auch. Der ist jetzt leider ein bisschen außer Amt und Würden, weil der Herr Kickl hat irgendwie hingeschmissen. Ich habe schon den Herrn Hafenegger gefragt, wie hat das seinen Wählern erklärt. Also der will jetzt unbedingt auf Neuwahlen gehen. Josef, heute hast du Aufschlag. Denn es geschehen Zeichen und Wunder. Dein bester Freund Michael Ludwig, der Wiener Bürgermeister, hat irgendwie einen perfekten Salto Mortale hingelegt und mitten in die FPÖ-ÖVP-Verhandlungen hinein dieser ÖVP, diesem Christian Stocker, diesem Crash-Piloten, ein sozusagen Weihnachten und Ostern gleichzeitig angekündigt, nämlich du brauchst jetzt nicht der arme Teufel unterm Kickl werden, du kannst selber Kanzler werden, wenn man sich mal vorstellt, gerade in Wiener Neustadt als Vizebürgermeister abgewählt worden, haut das Mandat hin und jetzt wird er Bundeskanzler, wundervoll. Ja? Und also deine Partei rettet das Land, macht Andreas Babler zum Vizekanzler, auf das haben ja alle gewartet, wie wir wissen. Und ich nehme an, du jubilierst, oder?
Naja, zuerst einmal möchte ich mich für diese Einleitung bedanken. Ja. Die ist ja wirklich realitätsnahe in einem gewissen Sinn. Ja. Aber ich muss schon voraussetzen, im Guinness-Buch der Rekorde sollte man den Herrn Stocker eintragen. Denn normalerweise wird man, wenn man was zusammenbringt und erfolgreich ist, wird man Regierungschef und Bundeskanzler. Mhm. Beim Stocker war es umgekehrt, aber die Bedingung, wenn er nichts zusammenbringt, dann wird er Bundeskanzler. Ja,
genau. Zweimal nichts zusammenbringen.
Also das ist einmal eine reife Leistung.
Dank dir wird der Bundeskanzler. Ja, dank dir, deiner Partei und deinem Freund Ludwig und Babler.
Ja, und die haben
das jetzt zu verantworten.
Ja, aber ich habe ja da gesagt, das hat mir ja der Peter Westenthaler gar nicht geglaubt, wie ich da schon angedeutet habe, da gibt es im Hintergrund Kontaktaufnahmen, da wird gesprochen.
Parallel
zu was? Parallel ist ja nichts Neues, war ja im Jahr 2000. Ja.
Genau.
Also das ist jedenfalls erfolgreich gewesen, wenn es wirklich dazu einer Bildung einer neuen Regierung kommt, die Parlamentarismus dann entwickelt. Kann, indem man mit einer Stimme mehr im Parlament Unterstützung
sucht. Dass der Stocker Kanzler wird, das dürfte nicht sein, dass ein Crash-Pilot Kanzler wird. Jetzt muss ich sagen, aber du, deine Partei, dein Freund Ludwig und dein besonderer Busenfreund Babler machen ihn ja zum Kanzler.
Ja,
ihr macht den Crash-Piloten ja zum Piloten dieses Landes.
Du musst einen großen Unterschied aber jetzt schon auch aussprechen zum ÖVP-Obmann und zum Nachfolger vom Nehammer hat ihm die ÖVP gemacht.
Schon.
Nicht die
zum Kanzler
hat sie die SPÖ ist pragmatisch und sagt, naja, wenn die ÖVP gerade den Staat Machiavelli aus Wiener Neustadt
vorsetzt, genau. Schön
ist formuliert, ist in Ordnung, wenn was Gescheites rauskommt. Und das ist das Allerwichtigste. Kommt ein gescheites Programm, ein gescheites Zwei-Jahres-Budget, ist es herzeigbar, ist es sozial ausgewogen, nützt es der Wirtschaft?
Kommt ein gescheites Programm? Weil jetzt sind wir schon relativ nah dran, das soll ja am Mittwoch schon präsentiert.
Schau, das ist alternativlos, das muss ein gescheites Programm sein, weil sonst ist es dann aus. Ja, nein, das muss für die Wirtschaft, für die Standardsicherung, für die Beschäftigung genauso wie für die Absicherung des Sozialen und der sozialen Gerechtigkeit muss das so sein und wenn gespart wird, dann muss das ein ausgewogenes Programm sein.
Sonst ist es aus, sonst drehen wir das Licht ab in Österreich.
Ich glaube, sonst drehen die Österreicher und Österreicher das Licht ab, weil dann sagen die, das wollen wir wirklich nicht. So, das ist, glaube ich, einmal das Faktum dazu. Im Übrigen muss ich sagen,
kommt die Regierung, kommt Schwarz-Rot?
Ich glaube, dass Schwarz-Rot kommen wird, ja, natürlich. Und ich würde auch empfehlen, dass sie, ich würde es meinen, dass man dann beweglich im Parlament mit den anderen drei Parteien bei einzelnen Projekten versucht, das eine oder andere sogar gemeinsam zu machen. Ich sage jetzt mit allen drei Parteien. Und wenn man da zu sehr mit einer dritten Partei versucht, da eine Übereinstimmung zu finden, wird das nicht leicht werden. Denn die Grünen werden von den Schwarzen nicht sehr gemocht und die Neos und ihr Ausstieg damals hat auch bei der SPÖ niemand vergessen. Also das sind
die Punkte. SPÖ lieben ja überhaupt beide Parteien ganz besonders, vor allem die ÖVP jetzt. Also die wird euch was blasen, die SPÖ. Aber damit ist der Peter Westenthaler am Wort. Peter, du hast ja doch wirklich, wirklich mit sehr viel Engagement auf diese blau-schwarze Regierung gehofft. In dir muss ja eine Welt zusammengebrochen sein, wie du gehört hast. Da ist nicht nur der Herr Stocker der Crashpilot, sondern auch der Herr Kickl crasht jetzt alles.
Ich möchte nur einleitend, damit die Zuseher, und wir haben halt sicher viele Zuseher auch aus Villach, auch das Wissen, dass wir im zweiten Teil dann ausführlich über die Katastrophe, die da in Villach
selbstverständlich
diskutieren. Aber sehr das gehört ausführlich aus Pietätsgründen am Anfang gestellt, weil in Wahrheit ist das alles Nebensächlichkeit, ob morgen eine Regierung kommt oder nicht und ob, wie die da über die Posten streiten. Das wurde durch Villach, die Ereignisse dort, relativiert. Da merkt man, dass die zentralen Punkte des Lebens woanders liegen. Wir haben jetzt das Gleiche wie vorher. Es wird gestritten, nicht um Inhalte, sondern um Ministerien, das wissen wir. Die ÖVP ist jetzt in der super Situation, wo sie der Herr Stocker, der Bruchpilot, hingeführt hat, dass sie höchstwahrscheinlich mit einer SPÖ, die 5% weniger als sie bei den Wahlen gehabt hat, nicht? 26, 21, aber die SPÖ mehr wichtigere Ministerien kriegen wird als mit der FPÖ. Also das wissen wir ja mittlerweile, dass die ÖVP nicht Finanzen und Inneres durchbringen wird. Und wenn, dann kannst du den Babler gleich austragen mit der Barre, weil dann ist er verloren. Das heißt, es geht wieder um das eine, während die
Freiheitlichen. Es geht wieder ums Finanzministerium.
Während die Freiheitlichen immer gesagt haben, und das rechne ich Herbert Kickl und der FPÖ sehr hoch an, die haben gesagt, zuerst das Volk, dann der Kanzler. Und er hat es auch umgesetzt. Er hat auf den Kanzler am Ende verzichtet. Dafür, dass er eben seine Inhalte nicht über Bord wirft.
Aber das Volk ist angst.
Und das finde ich überhaupt nicht. Die wissen jetzt, da sitzt einer, der seine politische Seele nicht verkauft. Am Verhandlungstisch mit einem Herrn Stocker, der schon parallel mit der SPÖ verhandelt hat. Da muss man aber dazu sagen, welche Charaktere da sitzen und welche Leute uns wieder regieren werden. Also, die Freiheitlichen und mit Herbert Kickl sagen zuerst das Volk, dann der Kanzler. Und die ÖVP sagt halt, zuerst die Posten und dann alles andere. Und das ist schon wieder die Diskussion. Es wird schon wieder gefeilscht. Die ÖVP macht das nicht, ohne das Innenministerium zu bekommen. Und wenn man die Veröffentlichungen der letzten 24 Stunden sich anschaut, etwa um den Tod des Sektionschef Bilnacek's, wo sich immer mehr herausstellt, dass das offensichtlich ein eiskalter Mord war, dann kann man ungefähr erahnen, wie viele Leichen unter diesem Innenministerium liegen. Und das ist der Grund, warum die ÖVP dieses Innenministerium nicht hergeht, mit hanebüchernen Argumenten. Also das wird sehr, sehr spannend. Und zum Zweiten muss ich sagen, ich habe mir heute auch, du wirst mir das gestatten, den Analyse am Vormittag schon angeguckt, wie viele tausenden Menschen auch. Ich muss da in zwei Punkten widersprechen, in einem Bitte. Punkt gebe ich da recht.
Das liebe ich, wenn du mir
Der willst. Erste Punkt ist, mit welcher Liebe und mit welchem Engagement du den verdutzten Zusehern erklären wolltest, dass ein Alexander Vrabec unabhängig ist, war schon eine ziemliche Meisterleistung.
Ich habe gesagt, der wird als unabhängig
das
verkauft.
Das gehört aber eher in die Abteilung Unterhaltung und nicht in die Politik, weil das nimmt da keiner ab.
Gut, aber du hast ihn zum Generalintendanten gemacht auf einer Serviette.
Aber schau dir mal die Geschichte des Herrn Vrabec an. Was hat denn der Herr Vrabec gemacht? Der hat mit einer Regenbogenkoalition die ÖVP-ORF-Generaldirektorin Lindner weggeputscht.
Beim Regenbogen warst du dabei.
Ja klar,
logisch. Das weg. Heißt, du hast die Unabhängigkeit
des ÖVP Vrabec geglaubt. ÖVP, Vrabec hat ÖVP weggeputscht. Ja. Und die ÖVP hat sich dann eineinhalb Jahrzehnte später damit revanchiert, dass sie den schwarzen Weißmann mit dem schwarzen Weißmann den Vrabec weggeputscht hat.
Ja.
Und das glaubst du allen Ernstes, dass sie die ÖVP so wie den Vrabec in der Regierung einsetzt?
Glaubst du
dann
nicht?
Nie im Leben. Ja. Dann nie im Leben. Das können sie ja gar nicht, weil das Vertrauen schon gar nicht als Finanzminister, vielleicht als Medienminister, kann ich mir noch vorstellen. Aber dann nicht als Finanzminister.
Du meinst, die sehen den als Putschist.
Und der Vrabec ist ungefähr genauso unabhängig, ich weiß nicht, wie der Stocker, ja, also ähnlich.
Also von dem bist du enttäuscht, weil du hast ihn ja unabhängigen ORF-General gemacht.
Man muss nur ehrlich bleiben, das ist ein in der Wolle gefärbter Sozialdemokrat, das wird der Josef bestätigen.
Ja, doch, das ist ein Rapidler.
Das ist ja das auch, das ist okay, macht ja nichts. Das Zweite, was du heute uns erklären wolltest, war auch nicht, habe ich auch schmunzeln müssen. Du hast heute erklärt, dass bei der Bankenabgabe der Held der Sozialdemokratie, ein gewisser Herr Babler, den in ein paar Monaten keiner mehr kennen wird, dass der angeblich die Bankenabgabe jetzt mit den Schwarzen so gut verhandelt hat, dass auch private Häuselbauer Kredite kriegen. Was du nicht, vielleicht hast du nicht genau gelesen, das war schon mit der FPÖ auspaktiert. Das heißt, ÖVP und FPÖ haben sich ja schon über eine Bankenabgabe geeinigt und die übernehmen das jetzt einfach noch. Der Pablo hat keine Sekunde noch verhandelt, weil der wollte ja eine wirkliche Abgabe. Der wollte ja ein paar Milliarden für die Steuern. Für die,
also
für die.
Du sagst, das ist eigentlich eine
und das Dritte war, das hat man auch nicht gedacht, und das ist jetzt das, wo ich dir recht gebe. Du hast nämlich heute auch das Thema aufgeworfen, nur als ein Sidestep. Geht der Herr Ludwig, seines Zeichens Bürgermeister, in einer Zeit, wo er 15 Milliarden Schulden in der Stadt aufgebaut hat und 4 Milliarden neues Defizit und sich die Menschen das Leben nicht leisten können und 13% Arbeitslose, setzt sich der wirklich heuer, nächste Woche, in den Opernball hinein und dort wieder mit den Diamanten scheppern und sitzt dort in einer Loge um 30.000 Euro. Es gibt eine jetzt bin ich gleich am Schluss, eine Anfrage der FPÖ, Maximilian Kraus und Dominik Knepp, die haben nämlich gefragt, das ist ganz, ganz aktuell, wie viel der Herr Ludwig bisher für Opernbälle ausgegeben hat. Und siehe da, er war bisher auf 4 Opernbälle, weil zweimal hat es keinen gegeben, und er hat an Steuergeld, das zahlen die Wienerinnen und Wiener, 120.000 Euro für Essen und Trinken und Loge am Opernball für 4 Opernbälle ausgeben, je 30.000. Und wenn er jetzt noch einmal geht nächste Woche und mit den Diamanten klingelt, hat er 150.000 an Steuergeld.
Mehr heiß ist das.
Verplempert. 150.000 Steuergeld verplempert der Herr Ludwig am Opernball. Und jetzt sage ich Folgendes. Der soll am Opernball gehen, aber dann soll er es mit seiner Gage zahlen, aus seinem privaten Geld und nicht auf Steuerzahlerkosten. Und jetzt bin ich fertig.
Schau, bist du nicht am Opernball?
Weil der gerade so gut gelaunt ist, wäre ihm das jetzt nicht ersparen. Es gibt Stimmen aus der FPÖ, die vorgangsweise das Kickl kritisieren.
Zum Beispiel.
In der Presse vom 15. Februar wurde zitiert der FPÖ-Historiker Lothar Höbelt, der gesagt hat, mit Kickls Abbruch der Regierungsverhandlungen jeder Grund entfallen, nochmals die FPÖ zu wählen.
Gibt's denn
wozu sollte man eine Partei wählen, zumindest auf Bundesebene, die ohnehin nur kneift, sobald sie die Chance hält, ihre Vorstellungen umzusetzen? Kickl ist das beste Pferd der Linken. Der Mölzer war übrigens auch sehr zurückhaltend, wie er gespürt hat, dass der Kickl das in die Luft jagt. Und daher muss ich mal sagen, wir sind am Beginn einer Debatte, wo die Ungeduldigen in der FPÖ, die jetzt gehofft haben, dass die FPÖ in die Regierung kommt, das wären die Kunersechs, die Schwarzsechs und wie die alle heißen, und diejenigen, die gehofft haben, dass sie von Förderungen, Posten, Ämtern und was davon haben, das ist alles daneben gegangen, weil halt der Kickl sich so entschieden hat, wie er sich entschieden hat. Das ist einmal der Kickl, und über den Stocker rede ich heute noch ausgiebig.
Ja.
Weil ich finde, da stimme ich allen Analysen zu, dass der in Wahrheit eine Übergangsperson ist. Ja. Weil dieses immer mehr kurz, kurz, kurz. Jetzt kommt der Steiner. Der kurze Intimus, sitzt jetzt auch schon bei den Verhandlungen dabei, quasi als der Vorbote, der Herold des Sebastian Kurz. Mhm. Und da muss man jetzt aufpassen, ob das wirklich in diese Richtung geht.
So. In welche Richtung?
Na, dass der Stocker das in die Luft jagt, irgendwann einmal die ÖVP, wenn sie halbwegs durchkommen, dass dann der Sebastian Kurz der Spitzenkandidat
wird. So hat er gerade dementiert bei uns.
Nein, ich dementiere es aber nicht, weil ich sage das so, dass dann der Sebastian Kurz möglicherweise der Spitzenkandidat ist und dass die dann versuchen, auf diese Art den ersten Platz zu erreichen. Ich schließe das nicht aus.
Noch einmal, du sagst es. Könnte sein, dass Stocker zum dritten Mal den Crashpiloten macht und dass es zu Schwarz-Rot nicht kommt, sondern dass es stattdessen zu einer Neuwahl kommt mit einem Spitzenkandidaten Sebastian Kurz, der dann auf die paar hundert Millionen, die er Anspruch hätte bei Dreams, nur virtuell, aber immerhin, verzichtet.
Eine kleine Korrektur habe ich der Umsetzung. Bitte. Und zwar, ich glaube, dass es zustande kommt, die Regierung. Ich glaube, dass der Stocker Kanzler sein wird.
Verstehe.
Ich glaube, dass Schwarz-Rot da sein wird. Aber ich gebe keine Garantie ob für die künftigen Maßnahmen im Plenum des Parlaments oder in der Regierung selbst.
Du meinst Übergangsregierung, weil der Stocker das dann crasht.
Nein, und dann hast du im Hintergrund die Strategie, die der Kurz immer gehabt hat, das langsame Absägen des ÖVP-Obmanns, das aktuell bei Mitterlehner hat er das ja erfolgreich gemacht. Und das schließe ich nicht aus, weil der da doch so präsent ist und seine Herolde überall schon auftauchen. Fleischmann, Frischmann, der Steiner, überall kommt er plötzlich wieder daher. Und daher schließe ich das nicht aus. Und das sollte man im Hinterkopf behalten, dass das mit Sicherheit eine Möglichkeit ist. Und jetzt sage ich dann noch was. Ich war noch nie am Opernball. Mir ist der wurscht, der Opernball. Es ist eine touristische Werbeveranstaltung. Und alle diese öffentlichen Amtsträger, das ist dort Minister, Bundespräsident, Kanzler, was
der Teufel.
Und wie schwarz-blau war, waren ja blaue Arthur.
Wiener Bürgermeister.
Moment,
150.000 für das Champagner.
Der Strache wurde dort. Der dafür Geld von
mir. Ja, aber auf eigene Kosten.
Schau, die Macht, das ist ein Werbefaktor. Da geht Steuergeld in den Topf der von Steuergeldern geförderten Opern eine, da geht es sozusagen von einer Steuerhand in die andere Steuerhand. Warum das so sein muss, dass man dort hingeht, muss man die alle fragen, die dort hingehen. Ja, aber die wollen sozusagen dieses erreichen. Die Zeiten sind nie gut.
No, ja.
So gesehen, nicht einmal der Kaiserball war gescheit. Ja. Also daher finde ich, ist das etwas, über das man durchaus differenziert diskutieren kann. Nur einmal, ich war mein Leben noch nie dort.
Ich brauche keinen Opernball. Warst schon als User gegen
Ich war nie, aber auch nicht demonstriert. Ja. Ich habe gesagt, Mann, die glauben, sie müssen da drum hupfen. Ich sage ja nichts gegen einen Akademikerball der FPÖ. Wenn die glauben, sie müssen rumhupfen, sollen sie da drum hupfen.
Moment, der kostet kein Steuergeld, das darf ich schon dazu sagen.
Das ist nicht der Steuerzahlerkosten. Ja, der Herr Stachy hat schon überall das FPÖ-Geld verflossen und das war indirekt
150.000 Euro Steuergeld verschampanisieren als Wiener Bürgermeister, der so gern der Vertreter des kleinen Mann sein müsste, das geht einfach nicht. Und das geht in Zeiten wie diesen nicht.
Jetzt
der verdient 300.000 Euro.
Zum Michael Ludwig ansprechen, lieber Josef Czar. Der hat ja seine Wienwahl vorverlegt, weil er ein Protestzeichen gegen Blau-Schwarz setzen wollte. Es sollte eine Protestwahl gegen Blau-Schwarz werden. Wien ist anders. Wien sozusagen sagt Nein zu Blau-Schwarz. Jetzt ist es aber in die Hosen gegangen, weil der Ludwig selber ja plötzlich Schwarz-Rot inszeniert hat. Das heißt, er hat sich ja selber praktisch den Wahlteppich unter den Füßen weggezogen. Oder wie siehst du das?
Ich sehe das insofern.
Wie schaut jetzt der Wahlkampf aus? Weil du wirst ja da eingebunden sein mit dem wichtigen Bezirk Herrn Nalz.
Ja, genau. Genau.
Wichtigsten Bezirk.
Ja, da werden jetzt Gemeindebauten renoviert. Ja. Und da wird geschaut, dass dort das Wohnen angenehmer
und schöner ist. Da wird geschaut, dass der Wahlkampf ordentlich läuft. Ja,
ja, gut. Drei oder fünf Gemeindebauten.
Also der hat sich den Teppich unter den Füßen weggezogen.
Nein, überhaupt nicht. Schau, ich habe an das nie geglaubt. Ja. Dass wenn du dort zum x-ten Mal wieder eine Regierung hast, wo die SPÖ nicht drin ist, und die SPÖ schon seit 8 Jahren nicht in einer Regierung, dass das im Endeffekt irgendwas eine Auswirkung auf die Wien-Wahl hat. Das ist einfach lächerlich. Du siehst aufgrund der Wahlergebnisse der letzten Nationalratswahl, dass Wien anders tickt als die anderen 8 Bundesländer.
So richtig, das ist ganz so. Anders.
Ja, und daher finde ich das richtig, dass man nicht in den Strudel der Regierungsbildung, der Diskussion über die Regierung, wurscht welche Regierung, dass man da hineinkommt und daher am 27. April zu wählen, ob da nicht 1945 am 27. April die Republikgründung an der war. Also das ist jedenfalls etwas, das ich für ganz, ganz richtig achte.
Und Jonas, die Regierungsbildung ist ja dann
schau, und jetzt kommt
passiert.
Noch was. Und
ist
wann dann nicht? Moment, ja. Und wenn dann nicht ein wirklicher Zuwachs bei den Freiheitlichen in Wien stattfindet, ist es die erste ein Protestsignal gegenüber das, wie es der Lothar Höbel sagt, der zum Kneifen angefangen hat, bevor er in die Regierung gegangen ist.
Das heißt, kann du sein, glaubst, es wird einen ziemlich spektakulären Erfolg für Michael Ludwig als Persönlichkeit bei der Wiener Bürgermeisterwahl geben. Wer Protestwahl ist das ja dann?
Nein, du brauchst keine Protestwahl, die kommen einfach her. Nein, du brauchst keine Protestwahl, du hast da eine Umschau. Wir reden oft über Dinge, die im Vergleich zu dem, was du alles machen musst, wenn du eine Stadt in Schuss halten willst, ja, vom Renovieren der Wohnungsbauten, von den Neubauten, vom Infrastruktur, vom Verkehr, von den Straßen verbessern, vom Kulturbereich, von der Sicherheit, wo noch immer die Polizisten fehlen, die gefordert
worden sind. Wie wird die Wiener Wahl ausgehen?
Ich glaube, dass die FPÖ nicht so viel gewinnen wird, weil die angefressen sind, weil die sagen, wir sind da enttäuscht worden. Wir haben, glaube ich, der Kickl hochzählt.
Also unter 20%, ja.
Das glaube ich, wird einmal das eine sein. Und das andere wird sein, dass das nicht nur die SPÖ es zuerlegt, aber generell die anderen Parteien, aber vor allem auch die SPÖ, ein Herzeigpreisergebnis.
Dass die SPÖ zulegt, glaubst du?
Ein Vierer, ne? Gegenüber den Umfragen jetzt.
Ja, ja, ja.
Gegenüber den Umfragen.
Gut. Ein Vierer, also respektabel. Ein Vierer. Gut, und damit Bürgermeister Ludwig wird fulminant im Amt bestehen.
Der Ball, den ich jetzt aufnehme, ist dein Satz, und den kann ich nur doppelt unterstreichen. Wien tickt anders, hast du gesagt.
Anders,
Wien tickt anders. Da hast du völlig.
Als die FPÖ.
In Wien geht der Bürgermeister fünfmal am Opernball und verschampanisiert 150.000 Euro an Steuergeld, während gleichzeitig die Stadt pleite geht. 15 Milliarden Rekorddefizit.
Das stimmt übrigens nicht.
3,5 Milliarden.
Stimmt ja gar nicht.
15 Milliarden Schulden aus Wien, willst du das googeln?
Nein, das ist ja am Strich.
15 Milliarden Schulden und zusätzliches Defizit, 3,5 bis 4 Milliarden, das ist noch nicht bekannt. Das geben sie erst nach der Wahl bekannt, logischerweise.
Das ist die FPÖ-These.
Das ist ja schon zugegeben vom Hanke.
FPÖ-Wahlkampf.
Nein, es ist kein Wahlkampf. Das ist genauso wie bei den Ligereien der Wirtschaftsforscher, vor der Nationalratswahl, die gesagt haben, nur 3% Defizit. Dann haben wir gehabt viel mehr. Und genauso ist es in Wien. 15 Milliarden, das ist schon fix, das kannst du gar nicht mehr abstreiten. 15 Milliarden Stadtschulden, das ist Rekord in Europa. 13% Arbeitslosigkeit, Rekord in Europa. Es gibt keine andere Stadt mit einer höheren Arbeitslosigkeit. Und neue Verschuldung nur in diesem Jahr, 3,5 bis 4 Milliarden. Und da geht der Herr Bürgermeister champagnisieren um 150.000 Euro am Opernball. Punkt 1.
Jetzt bin ich da.
Punkt 2, weil du gesagt hast, Wien ist anders. Die Stadt ist deshalb auch pleite, weil sie sich die 1,2 Milliarden Mindestsicherung, die sie auszahlt, das sind diese 4.500, 1,2 Milliarden sind es im letzten Jahr gewesen, das sind diese 4.500 plus für die syrischen Familien, für die Messerstecher, die da zu uns kommen, nicht alle, aber viele. So, die kann er sich nicht mehr leisten, die will jetzt den Bund umschupfen. Das darf jetzt ganz Österreich zahlen über das AMS, darf man jetzt 1,2 Milliarden Mindestsicherung für 60% Menschen ohne Staatsbürgerschaft, die das nämlich abkassieren in Wien, mitzahlen. Punkt 2. Und der Punkt 3 ist es ganz wahrscheinlich. Hast du dein Auto schon verkauft?
Noch nie.
Hast du das vor?
Ja, warum?
Na, weil die Stadt Wien vor wenigen Tagen ein neues Konzept, ein Zukunftskonzept präsentiert hat, nämlich ihres Zeichens die Frau Simmer mit dem Herrn Ludwig. Das nennt sich Smart Klima City Strategie. Und weißt du, was da schwarz für weiß drinnen steht? Kannst du durchlesen. Schwarz für weiß steht da drinnen, dass bis zum Jahr 2030, also in 5 Jahren, das Ziel ist, dass nur mehr einer von 4 Wienern überhaupt ein Auto hat. Das heißt 200.000 Auto weniger. Das ist eine Räuberbande, die den Menschen die Autos wegnimmt. Und jetzt kommt's. Jetzt steht drinnen, wie macht man das, dass die Menschen nicht mehr mit dem Auto fahren? Durch systematischen und sukzessiven Rückbau der Straßen und aller Parkplätze in Wien. Damit haben sie übrigens schon angefangen, weil es gibt keine Parkplätze fast mehr. Das wird schon alles zubetoniert und zubetoniert. Und stattdessen werden doppelspurige Fahrradwege gemacht und alle Straßen einspurig gemacht. Was diese SPÖ mit dieser Stadt aufführt, ist unfassbar und muss am 27. April abgewählt werden.
Also Peter Westenthaler schon großartig im Wiener Wahlkampfmodus. Bist du auch schon im Wahlkampf?
Aber wie auch noch? Schau, ich sag doch
auch noch.
Ja, ja, sag doch das. Es also ist im Prinzip ganz einfach.
Schlusswort. 75%
weniger. Punkt, schau, das nicht. Ja. Herzl. Also die dann gerade die Straßen
Schlusswort.
Ausbauen, die dann gerade schauen, dass die Brücken besser und sicherer sind. Also es ist absurd,
wenn du sagst, noch ein
dass
von
die,
vier Wiener
nein, das ist,
steht da drin.
Jetzt kann die Uli Simmer sagen, so viel es will, Faktum ist, es wird anders sein. Aber ich sage da was anderes. Bei deiner Mindestsicherung.
Nein, eben nicht.
So, also komm, du bist da.
Von vier Wienern hat
einer eine Mindestsicherung, muss ich sagen, das betrifft natürlich viele, die hier leben, hier arbeiten, hier einzahlen und daher auch als Aufstocker, als Ergänzung zu dem miesen Gehalt, was sie kriegen, auch einen Anteil bei der Mindestsicherung beanspruchen. Und das ist einmal, finde ich, richtig, weil du hast Kaufkraft, das nutzt der Wirtschaft. Und so könnte ich das auch bei der Mindestsicherung endlos fortsetzen. Um was es aber geht, ist, wann hier, und ich bin für die Obergrenze bei den Asylwerbern, ich finde, man soll schauen, dass
zu
die Verfahren länger dauern.
Okay, bitte. Gut, dann kommen wir gleich. Noch ein Schlusswort
gut, und ja, dann ein Schlusswort. Kann ich das sagen.
Das Thema, das eigentlich
ich bin dafür, dass man zur Kenntnis nimmt, dass man nirgends so preisgünstig und so gut in Wohnungen leben kann, wo 2/3
geförderten
Wohnungen hier in Wien sind, ob das Genossenschaft oder Gemeindewohnungen sind. Aber du wirst natürlich sanieren müssen. Gemeindebauten, die 50, 60, ich kenne Leute, die sind seit 60 Jahren in einer Gemeindebauwohnung, müssen die Leitungen da drinnen erneuert werden, weil 60 Jahre sind 60 Jahre.
Das ist übrigens die Quelle.
Ich find,
Stadt Wien geht jetzt massiv gegen Autos und jetzt kommt noch mit der
Antwort.
Bis 2030 soll nur noch jeder vierte. Es ist ja nur eins, da gibt es ja 10.000 Artikel. Jeder vierte Wiener ein Auto hat. 200.000 Autos weniger.
Also,
stimmt.
Das war
die Autofahrer
erste
merken das ja.
Sehr, sehr emotional, aber der Peter Westenthaler hat schon richtig angemerkt, eigentlich haben wir ja noch ein viel wichtigeres Thema als die Frage, kommt in Schwarz-Rot, was jetzt das Hauptthema natürlich für heute und morgen ist. Aber das Thema, über das wir wirklich sehr, sehr emotional diskutieren müssen und das auch gleich werden, ist dieses fürchterliche Attentat von Villach und was jetzt daraus folgt. Wir sind gleich wieder da.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Wir sind zurück bei unserem Mittwochduell Peter Westenthaler gegen Josef Czap. Da sind schon ein bisschen die Fetzen geflogen. Josef Czap mag Christian Stocker nicht, freut sich aber auf Schwarz-Rot. Peter Westenthaler sieht schon die große Abrechnung mit Schwarz-Rot am 27. April bei der Wien-Wahl. Jetzt wollen wir aber auf das Thema kommen, das eigentlich ja fast am Beginn der Sendung stehen hätte müssen, wenn es jetzt nicht durch diese aktuelle Regierungssituation heute und morgen überholt werden würde. Das ist die Sache in Villach. Das ist dieser Terroranschlag in Villach, den ich ja da fürchterlicherweise am Wochenende Bericht erstatten musste für Sie, der wirklich schwer ans Herz gegangen ist. Diese Scherzbolde wollten ja dort eigentlich einen Villacher Fasching und einen Faschingsumzug inszenieren. Das ist Gott sei Dank heute abgesagt worden. Der Villacher Fasching findet statt, aber Gott sei Dank ohne Zuschauer und ohne ORF. Und der Umzug ist abgesagt worden, weil das wäre der Höhepunkt gewesen, wenn man da am Tatort auch noch vorbeigetrillert hätte. So, jetzt stehen wir alle unter Schock. Der Peter Westenthaler wird das gleich ins Worte fassen. Aber die Frage ist natürlich, wie konnte das passieren? War das wirklich so, wie Hafenecker gerade gesagt hat, ein fürchterliches Behördenversagen? Und vor allem, was passiert jetzt? Weil in dem Regierungspapier Schwarz-Rot steht das ja alles eher schwammig drinnen. Peter Westenthaler, zunächst einmal die Einschätzung dieses unglaublichen Terroranschlags mit diesem grinsenden Attentäter.
Ja, es ist schwer in Worte zu fassen. Selbst mir fällt das schwer als auch Familienvater und alle, die das erlebt haben am Wochenende, wie dort vor allem, was mich sehr betroffen hat, diese Schülerinnen und Schüler, die ihn ja persönlich gekannt haben, dort geweint haben und am Boden zerstört waren. Das tut weh. Und es ist sehr schwer zu ertragen. Und leider, und das ist noch oder zumindest auch gleich schwer zu ertragen ist, sind diese hohlen Floskeln der Politik, die total versagt hat, das Innenministerium, die ÖVP, die alle total versagt haben. Wir haben dieselben Bilder gehabt vor 4 Jahren, 5 Jahren in Wien beim Attentat 2020. Ja. Wir haben dieselben Aussagen des damaligen Innenministers gehabt. Wir haben dieselben Floskeln, es ist nichts passiert, weil man das große Ganze nicht erkennt. Und wer das nicht erkennt, der kapiert auch die ganze Dimension nicht, was in unserem Kontinent nämlich passiert. Es war sehr gut, dass der Terrorexperte vorgestern das aufgezählt hat. Wir haben vom Oktober 2023 bis jetzt 36 islamistische Terroranschläge in Europa. Nämlich entweder versucht, also verhinderte oder durchgeführte. Leider die meisten sind durchgeführt. 36. Darin nicht enthalten, weil es ja, es geht hier nur um den islamistischen Terror, sind Anschläge wegen psychischer Gründe. Das ist zum Beispiel der in Wien die 3 Frauen abgeschlachtet hat. Der ist da nicht drinnen, der ist ein anderer Grund. Oder sexuelle Gründe. Das sind diese Massenvergewaltigungen, die in Wien auch stattgefunden haben. Findet alles in Wien statt. Das heißt, wir haben nichts anderes im Moment, gerade bei diesen 36 islamistischen Terroranschlägen, dass wir eine Aktivierung von Schläfern haben, versteht das endlich jemand, dass wir hier meistens aus dem Jahr 2015 der Massenzuwanderung mit eingeschleuste Straftäter haben, die ruhig gestellt werden, die sogenannte Schläfer sind und die auf Knopfdruck aktiviert werden. Und im Moment erleben wir eine Phase, 36, und es werden leider mehr, wo diese Schläfer aktiviert werden, durch eben Radikalisierungsfantasien von irgendwelchen Organisationen, hauptsächlich ist es der IS. Und das muss man mal erkennen. Und wenn man diese Dimension erkennt, dann kann man auch was dagegen tun. Und ich verstehe nicht, zweiter Punkt, dass wir in Österreich nach wie vor Hunderte, die Zahl ist gar nicht genau bekannt, die einen sagen 200, die anderen sagen 400, sogenannte Gefährder frei herumlaufen haben, die Polizei kennt. Die wissen, wer das ist. Die rennen bei uns auf unseren Straßen. Die bewegen sich zwischen unseren Schulen und Kindergärten, Spielplätzen. Die laufen frei herum. Wo man weiß, Gefährder, das ist genau definiert, sind Islamisten, die jederzeit auf Knopfdruck in die Luft gehen können und jederzeit einen Anschlag machen. Wieso laufen die nur frei herum? Wieso werden die nicht abgeschoben, nicht hopgenommen und heimgebracht? Das verstehe ich nicht, wenn man sie eh kennt. Punkt 2, Punkt 3. Jetzt ist der Grund für die Ereignisse in Villach und alle fortfolgende in München, Mutter mit Kind verstorben, als Grund wird jetzt von den Systemparteien und auch von der ÖVP und von ganz Europa als Täter quasi dargestellt, werden die Social Medias.
TikTok.
TikTok ist der Täter, Facebook ist der Täter, Instagram ist der Täter, den müssen wir bekämpfen. Das heißt, was hier passiert ist, dass die wahren Täter zur Seite geschoben werden und es wird ein Popanz aufgebaut um Social Media, um zwei Fliegen mit einem Schlag zu schlagen. Nämlich, dass man die verantwortlich macht für die ganzen Attentate und zweitens, dass man sie in ihren Wirkungskreis einschränkt. Das ist doch das Ziel der Europäischen Union seit Jahren, weil dort ungefilterte Informationen für Menschen, die sie haben wollen, abzurufen sind und nicht gefilterte von Journalisten. Man will ganz bewusst Social Media zerstören und brandmarkt sie jetzt und sagt in einem Aufwischen, wir müssen jetzt anlasslose Massenüberprüfungen machen. Was heißt denn das? Und dann geht der Innenminister
in der syrischen und afghanischen
Zielgruppe. Ja, ja. Und es war so entlarvend, was der Innenminister gesagt hat. Der Innenminister hat nämlich gesagt, auf die Frage, wie er sich das denn vorstellt, hat er gesagt, na, das ist genauso wie die anlasslosen Massenüberprüfungen im Straßenverkehr, hat er gesagt, hat er begründet. Da wird auch, ohne Anlass werden Autofahrer einfach aufgehalten. Der feine Unterschied oder das Verräterische an dem, was er gesagt hat, war, das betrifft alle. Da werden nicht nur Asylanten und Zuwanderer aufgehalten, sondern auch Österreicherinnen und Österreicher. Und da werden wir uns dagegen wehren. Da muss man sich dagegen wehren, dass diese Regierung, die da jetzt kommt, möglicherweise im Auftrag der Europäischen Union den Staat so sich herrichtet, dass Massenüberprüfungen von Österreicherinnen und Österreicher in Social Media stattfinden, von unbescholtenen, harmlosen Menschen, weil man glaubt, damit die Terroristen zu fangen. Das TikTok gibt es seit 2016, so richtig berühmt worden ist es 2018. Aber was dir leicht ist zu widerlegen ist, es hat auch davor einen Terror gegeben, ohne TikTok. Das ist, hängt nicht an TikTok und Social Media. Jetzt, auch davor gab es einen Terror. Jetzt, und das muss man mal behirnen.
Jetzt habe ich ein bisschen ein Problem mit dir.
Und zwar?
Gelegentlich.
Naja, das kann ja sein.
Problem mit dir. Ich meine, du willst ja, dass jetzt was unternommen wird.
Ja, das sage ich dir gleich, ja, was ich will.
Und jetzt sagst du aber gleichzeitig, die Massenüberprüfungen von syrischen und afghanischen Asylwerbern und Asylberechtigten, wo man zum Beispiel bei dem Villacher Täter draufgekommen wäre, dass der IS-Fahne über dem Bett hängen hat.
Verfassungswidrig.
Und dass er 300 TikTok-Videos downgeloadet hat. Die wüsst nicht, aber wir wüssten den sonst finden, bitte.
Ich möchte, du hast mich nicht verstanden. Ich möchte die österreichische Bevölkerung vor dem Zugriff des Staates auf ihre Handys, auf ihre Devices, ja, auf ihr Facebook schützen.
Gegen Syrer und Afghanen, das sind keine Österreicher.
Schützen, jetzt kommt der Vorschlag, den noch gar keiner einbracht hat, den haben wir nämlich heute überlegt. Unsere Zauberer da in Österreich, die von Digitalisierung und Computer noch überhaupt keine Ahnung haben.
Leider,
und von, was ist denn das Problem? Und jetzt werfe ich einen Vorschlag auf den Tisch. Wo ist denn das Problem? Wenn jeder Asylant, der zu uns kommt, nicht nur Asyl sagt und sein Geld und seine Grundversorgung bekommt, sondern jeder ein Handy hat, wo ist denn das Problem, ihm das Handy bei der Einreise abzunehmen oder allen, die da sind, und auf dieses Handy eine Computer-App draufzuspülen, die ihm erstens alle diese Social Medias sperrt, dass er keinen Zugriff darauf hat, die ihm zweitens kontrolliert, seine Wege kontrollieren und der an der Kontrolle ist, der muss wissen, sobald er, und wir schützen ihn ja, er ist ein Schutzbefohlener, er ist ein Asylant, sobald er unter dem Schutz des Staates steht, für eine gewisse Zeit, muss er auch vom Staat kontrolliert werden. Das ist zielführend. Dann treffe ich die Richtigen, dann treffe ich auch die, die sich vorbereiten auf einen Terroranschlag. Aber ich kann doch nicht alle Österreicherinnen und Österreicher, nur weil sie auf Facebook oder Instagram oder TikTok sind, zu Verbrechern stempeln. Das ist doch
wir
nicht möglich.
Wir kommen gleich dazu, was passieren muss. Aber zuerst ist der Josef dran. Josef, wie siehst du das? Dieses Villacher Attentat?
Ja, ich halte es für menschlich entsetzlich.
Und wo siehst du die Fehler?
Ich halte es menschlich für entsetzlich. Und mir sind fast die Tränen gekommen, wie die Freundinnen im Fernsehen gesagt haben, die wollten den gerade noch treffen und dann ist er vorher getötet, umgebracht worden. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, was sind die Schlussfolgerungen? Und ich bin eher der Meinung, man soll erstens einmal darüber nachdenken, was die Messenger-Dienste betrifft. Ich bin nicht für einen Biedermeier-Metternischen Überwachungsstaat. Ja. Aber ein bisschen einmal schauen, was sie da tut, mit Blickrichtung islamistischen Terror.
TikTok zum Beispiel.
Ja, TikTok. Heute nach wie vor für überlegenswert. Und da muss man an Modellen arbeiten, die auf der einen Seite das Ziel erreichen und auf der anderen Seite nicht den Österreichern das Gefühl geben, dass ihnen jetzt da in ihre Kammer geschaut
Social
wird.
Media
das ist einmal das eine. Das zweite ist, ein Asylverfahren beschleunigen. Das Dritte ist, ich bin ganz restriktiv, was die neuen Asylwerber betrifft. Vielleicht sogar 2 Jahre aussetzen und einmal sagen, jetzt soll mal gar keiner nach Österreich kommen. Es gibt genug europäische Länder.
Ja, kann man ja mal überlegen. Das würdest du auch deinen Parteikollegen sagen.
Ja,
aber es ist ein interessanter Vorschlag.
Ja,
2 Jahre überlegen. Aussetzen, ja, genau. Den Asyl zu
so, und da kann man, das muss schneller gehen, die Verfahren. Und das Abschieben, da gibt es kaum den Markus Söder aus Bayern recht. Aber dass er gesagt hat, mit den Taliban Gespräche beginnen in Afghanistan, damit man die auch wieder zurückgeben kann, zurückschieben kann, das halte ich für überlegenswert.
Ja, ja, sagen kann man es bald tun müssen.
Na, ja, aber das kann man auch machen. Ja, man kann sagen, ist ja probiert worden. Ja. Also der viel gescholtene Innenminister hat wenigstens Beamte hingeschickt, die da ein bisschen einmal versucht haben herauszufinden, wie das ist, wenn man da kriminelle, straffällig gewordene Afghanen, Tschetschenen, ich bin der Meinung, man sollte aber nicht nur die 2 Gruppen ausschauen, sondern gleich alle. Ja, also ich finde da, und es ist die Frage, wie kommt die Radikalisierung zustande? Und wenn das so ist, dass reihenweise hier islamistische Terroristen auftreten, die im Prinzip hier in Österreich oder in Deutschland geboren wurden und dann radikalisiert wurden durch das Internet. Da ist nicht das Internet schuld, sondern da ist der Zugang schuld von diesen Botschaften des islamistischen Terrors, die also solche Leute erreicht und die dann auch darauf so reagieren, dass sie den sogenannten Heiligen Krieg da in Form von Messerstechereien hier umsetzen. Das sind so ein paar so die Punkte, die ich für ganz wichtig erachte.
Peter, und was sind deine Punkte?
Ja, also zunächst einmal und muss man mal begreifen.
Welche Punkte bringst du? Ja, muss jetzt passieren?
Der erste Punkt, ich bin ja froh, dass der Josef Schaap jetzt die zentrale Forderung der Freiheitlinie nach einem Asylstopp übernimmt. Das machen
zwei
wir
Jahre
schon. Asylstopp für 2 Jahre. Das ist dasselbe, was auch die NEOS jetzt übernommen haben. Spannend. Ja. Gerade die Partei, die uns immer dafür beschimpft hat. Was man behirnen muss, ist, dass wir aufgrund der Massenzuwanderung der vergangenen Jahre und Jahrzehnte, ich habe mir das angeschaut, allein vom Jahr 2020 bis 2024 sind nach Österreich 251.150 Asylanten gekommen und haben hier mal Asyl angesucht. 200. Davor im Jahr 2018/19 war jeweils, und jetzt wird es lustig, weil es nämlich unter Kontrolle war, 13.000. Und weißt du, komischerweise, wer in diesen beiden Jahren Innenminister war, Herbert Kickl. Wäre Herbert Kickl heute Innenminister, wäre der Villacher Terrorist möglicherweise gar nicht im Land. Das muss man einmal sagen. Weil er da
der geschaut, ist aber 2019 reingekommen.
2019 ist er. Ja, da war er ja nicht mehr Innenminister, haben sie schon rausgeschmissen gehabt.
Naja, 13.000,
aber ich nehme jetzt die Zahl an. 13.000 pro Jahr unter Herbert Kickl. Unter der anderen Regierung 88.000 im 15er Jahr, 67 im 16er Jahr und in 4 Jahren 250.000. Das ist der Unterschied
Peter,
zwischen Tun und Handeln.
Ungern,
wir sitzen
aber
auf
er einem, ist unter wir sitzen,
ich habe den Satz noch gar nicht, ich habe den Satz noch gar nicht fertig gesagt. Wir sitzen aufgrund dieser Massenzuwanderung, und da geht es um alle. Da geht es ja um die Massenvergewaltigung in Wien. Da geht es um den, der die 3 Frauen abgeschlachtet hat. Da geht es um den in München, der da reingefahren ist. Die sind unter uns. Wir sitzen auf einem Pulverfass, das jeden Tag explodieren kann. Und ich sage dir was, es ist keine dahergeholte Prognose zu sagen, dass in Wien in Kürze wieder was passieren wird. Es wird wieder was passieren und wieder werden alle sagen, um Gott, wie furchtbar, weil nicht gehandelt wird. Jetzt hast du mich gefragt, was ist zu tun? Sofortiger Asylstopp. Und zwar ohne Zeitbegrenzung, so lange, bis das Problem gelöst ist. Kein einziger Asylantrag mehr. Übrigens ist das bereits mit ÖVP und FPÖ vereinbart gewesen. Ich bin sehr gespannt, ob der Herr Babler das jetzt macht, der uns noch vor wenigen Wochen im Wahlkampf ausgerichtet hat, er will keine Obergrenze für Asylanten haben in Österreich. Es dürfen mehr alle kommen. Das ist die Politik
also, Herrn Babler. Sofortiger Asylstopp, das heißt, Obergrenze ist dann null.
Null. Kein einziger mehr. Ja. Zweitens, alle, die sich nicht an unsere Gesetze halten, Straftäter, aber vor allem die Tausenden, zigtausenden, die sich illegal in Österreich befinden. Und jetzt kommt noch eine Gruppe dazu, die immer größer wird. Jene, die bei einem Asylverfahren liegen, die Unwahrheit sagen, falsche Angaben machen, alle sofort abschieben. Da darf kein einziger mehr im Land bleiben. Diese Gruppen haben in unserem Land nichts verloren. Die uns umbringen, bestellen, die uns anlügen, die Asylverfahren sich erschleichen, müssen weg. Die haben in dem Land nichts mehr verloren. Passiert alles nicht.
Nein,
passiert
aber alles Peter, nicht. Da brauchst ich du eine Sondereinheit wie beim Trump und die habt ihr nicht einmal ihr
Ich bin noch immer nicht fertig. Ein Gesetz, bin ich sehr gespannt, ob das die neue Regierung macht und dann Herrn Babler. Verbot des politischen Islams. Ein Verbotsgesetz gehört her. Es kehrt her, dass alles, was mit politischem Islam in diesem Land in Connect steht, verboten wird. Symbole, Chats, alles, was da stattfindet, das kehrt verboten. Wir haben ein Verbotsgesetz gegen den Nationalsozialismus, Gott sei Dank. Wir haben keinen gegen den islamistischen politischen Islam. Und das kehrt gemacht. Das sind einmal ein paar Maßnahmen, dass man auch endlich einmal ein Signal setzen muss. Und das steht auf allererster Seite, dass sich die Regierung hinstellt und sagt, das Signal nach Europa und die Welt aussendet. Wir wollen euch hier nicht mehr haben. Wir wollen euch nicht mehr haben, muss das Signal sein. Wenn ihr zu uns kommt, dann müsst ihr wissen, erstens nehmen wir euch das Handy weg und schauen einmal, wie eure Fluchtroute war und ob sie nicht über einen sicheren Drittstaat gegangen seid, weil dann ist er abschiebeberechtigt. Zweitens bauen wir, wenn es sein muss, auf diesem Handy auch diesen App ein, ein Kontroll-App. Drittens muss er einen Teil seines Geldes, das ist ja hochinteressant, diese ganzen Asylanten kommen dann mit ganz schön Haufen Geld. Die sind nicht pleite und die sind nicht arm. Die kommen mit einem Geld,
für die Schlepper bekommen.
Dann muss ihnen, und Herbert Kickl hat das in seiner Zeit durchgezogen, deswegen sind da so wenig Kummer, dann müssen sie einen gewissen Anteil des Geldes, was sie mitnehmen, hergeben, um ihr Verfahren überhaupt zu finanzieren.
Ich möchte mal kurz was sagen.
Das ist der Punkt. Wir müssen das Land für Zuwanderung so unattraktiv machen, damit diese ganzen kriminellen Elemente nicht mehr ins Land kommen.
Da bin ich der Meinung, das stimmt. Ich will haben, dass das Land für kriminelle Elemente nicht unattraktiv ist und unattraktiv ist. Da sind wir komplett einer Meinung. Das Zweite ist, wo wir nicht einer Meinung sind, die meisten Gebäudelikte sind nicht in Wien. Das musst du einmal berücksichtigen. Es ist nicht Wien.
Das war jetzt
in das ist aber ganz wichtig. Ja. Mhm. Ja, eben. Also, ich will nicht diese Tragereignisse in Villach da jetzt verorten, dass es in Villach ist, aber ich sage da nur, nicht dauernd Wien in den Mittelpunkt. Wien,
die höchste Ausländerkriminalität ist
Sodom und Gomorra. Nicht in
die
Kriminalität. Ja, das wird nicht besser, wenn wir nach Messer eine rammt, sage ich, entschuldige, von wo kommst du? Aber der sagt, du, der Krieg, ich komme nicht aus Syrien, ich komme aus Jedlesee, sage ich, das hilft mir einen Dreck, ich verblute gerade. Also ich meine, sei mir nicht besser. Also das ist
mir...
Das möchte ich schon einmal sagen. Ja. Und was du sagst, wenn man das alles umsetzt, was du sagst, ist es doch der Überwachungsstaat.
Ja, das, aber für Asylanten und nicht für Österreich.
Das tust du dann gut unterscheiden. Bei der Gelegenheit möchte ich wissen, wie das dann unterschieden wird. Ja. Also da musst du aufpassen. Ich will keinen Metternich-Staat, keinen Biedermeierischen Überwachungsstaat. Ich will aber trotzdem, dass da Sicherheit und Ordnung funktioniert in dem Land. Die Menschen, die
da leben und arbeiten... Aber überwachen müssen, sonst würdest du ja diesen Villacher Täter nie finden.
Bin ich ja dafür.
Die Frage ist ja,
das Leben geht über... Das Leben findet, geht in die Schulen, geht zu den Jugendlichen, geht... Das sind ja lauter so eher jüngere Attentäter. Es spielt sich nicht nur die Radikalisierung, es spielt sich denn ihr kulturelles Leben großteils nur über die sozialen Netzwerke.
Und die willst du sozusagen von dem Islamisten säubern.
Das kann ich da schon sagen. Ja. Also wenn ich, da muss ich aber bitte auch mit denen, die verantwortlich sind, für das Facebook, für TikTok, für Instagram, für alle diese Dinge, da muss doch bitte dafür gesorgt werden, dass die auch von ihrer Seite her sowas wie eine Selbstkontrolle haben. Das ist die eine Seite, und die andere Seite ist, es ist so, dass diese Radikalisierung dort stattfindet primär. Die schauen nicht mehr primär Fernsehen zu oder lesen primär die Tageszeitung, sondern das findet dort statt. Das ist ja keine Schuldzuweisung, sondern es hat sich halt einiges in dem kulturellen Leben der Menschen und der jungen Leute geändert. Auf das muss man eingehen. Und das, finde ich, ist einmal ganz, ganz wichtig. Und in der Öffentlichkeit noch einmal heldenhaft. Ist einmal der eine Syrer, der den anderen da attackiert hat, der ist weltberühmt worden jetzt. Ja. Weil das ist nicht nur ein Syrer-Problem, sondern da hat ein Syrer einen anderen Syrer da also abgehalten, dass er noch mehr Leute umbringt. Der ist bis in Al-Jazeera gekommen, der war schon in den Weltnachrichten drin.
Aber das ändert ja nichts daran, dass die Grundsatzfrage bleibt, war dieses Attentat in Villach auch ein Behördenskandal? Sind da Fehler gemacht worden? Hätte man diesen Attentäter früher finden müssen, wie das der Herr Hafenegger gerade behauptet hat? Und was machen wir in Zukunft? Der Peter Westenthal hat schon gesagt, ändert aber noch nichts daran, dass der Mann 2019 hereingekommen ist, relativ unauffällig war, wobei der Hafenegger jetzt schon gesagt hat, so unauffällig war der in Wahrheit nicht, weil der ist in Deutschland verhaftet worden etc. Ja. Sind Behördenfehler gemacht worden? Ist das Ganze ein Skandal oder kann man das nicht verhindern?
Wenn das stimmt, was du jetzt gerade sagst, dass der eh schon auffällig war, dass der eh schon einschlägig in Deutschland befragt oder beobachtet worden ist, ja, dann glaube ich, hat der da in Österreich nichts zu suchen. Ja, das muss ich schon mal sagen. Das Zweite ist die Jetztzeitbeobachtung von so Orten und Plätzen und so weiter. Das haben wir mal diskutiert, den Favoriten, ja, mit so Videoanlagen, wo eine Jetztzeitbeobachtung ist. Das ist einmal etwas, wo dann die Polizei relativ rasch zu reagieren hat. Ja. Und dann kommt noch einmal, muss ich sagen, dazu, in der, die Bevölkerung selbst. Und das ist so toll, dass da so eine große Demonstration war, so ein Trauerzug.
Ja, aber das nutzt,
so, ja, ui, das nutzt schon was. Du brauchst eine Stimmung der Bevölkerung. Und wenn du sagst, ich wohne in einem Haus und mein Nachbar, habe ich zufällig gesehen, wie er die Tür aufgemacht hat und da hat er die IS-Fahne hängen. Ich bin gegen das Fanatertum, ich bin gegen das Blockwartdenken, gegen das alles. Das waren die Nazis, die das gehabt haben. Aber ehrlich gesagt, der mündige Bürger muss schon auch sich einbringen. Da braucht kein Bürger mehr, sondern sagen, hallo, was ist da los? Ja, das geht so nicht.
Gut, okay. Ganz kurzes Schlusswort. Nein, Peter, war das ein Behördenskandal oder nicht?
Wie du, natürlich war es auch ein Behördenskandal, aber das war ja erst die Auswirkung. Der eigentliche Skandal ist die Politik, die nichts tut. Seit Jahren, Jahrzehnten, 2020 nochmal. Da hat man genau dasselbe gesagt, damals nach dem Anschlag 4 Tote und mehrere Verletzte. Das ist nichts passiert. Ich weiß nicht, woher du die Aussage nimmst, dass nicht in Wien die meisten Straftaten.
Alle sind das, alle.
Nö, Entschuldigung, ich rate allen Zusehern, es wäre jetzt lang und dir auch, die Statistik Austria anzuschauen. Dann kommst du nämlich darauf, dass im Jahr 23, aktuellere Zahlen liegen leider nicht vor, 150.000 ausländische Straftäter in ganz Österreich aufgegriffen worden sind, davon die überwiegende Mehrheit, absolute Mehrheit in Wien. Ja. Was auch logisch ist, weil du hast in Wien 36% Ausländer mittlerweile und über 50%
Peter, aber noch einmal die Frage ist das Ganze auch ein Behördenskandal oder ist es eher politischer
Skandal? Nein, es zeigt, dass das, was die ÖVP uns jetzt verkaufen wollte, auch in den Koalitionsverhandlungen, nur sie schafft Sicherheit, weil sie die Geheimdienste hat, dass das einfach nicht stimmt. Die Geheimdienste haben in allen Fällen bisher versagt. Die ÖVP hat die Geheimdienste nicht im Griff. Sie haben, erinnert euch, der Attentäter von 2020 ist fromm, frisch, fröhlich, frei gefahren nach Prag oder ich glaube nach Bratislava und hat dort Waffen einkauft. Und die haben den beobachtet, observiert, nichts gemacht dagegen. Und mit den Waffen hat er dann geschossen. Ja, ich bin mir ja nicht sicher, allein das Beispiel, was ich heute gebracht habe, wenn ein Geheimdienst weiß, dass wir zumindest 200 Gefährder im Land haben, warum passiert dann politisch nichts? Kann man die Frage einmal stellen? Warum sind die da? Warum werden die nicht außer Landes gebracht? Das ist doch das Einfachste, was die gefährlich ist.
Also es muss was passieren.
Es muss was passieren. Und es muss.
Und der Josef sagt, es muss was passieren, aber das musst du jetzt deinen Parteiverhandlern sagen, die jetzt da gerade ein sehr, sehr schwammiges Asylprogramm beschließen.
Ich glaube, die sind auf dem richtigen Weg im Moment. Und ich hoffe, dass das Ergebnis auch so ist. Aber was du gerade sagst, was das Innenministerium selber betrifft, es ist eine Mischung gewesen damals. Ich habe das in der Sendung schon ein paar Mal gesagt. Ich bin kein Kickl-Freund. Ja. Aber natürlich, wer im Innenministerium die ÖAB-Seilschaften angreift, egal aus welcher Partei er kommt, der hat es dann echt mit der ÖVP zu tun, weil das wollen die nicht. Genau. Ja. Deswegen wollten die ja nie das Innenministerium. Ich bin gespannt, wer jetzt das Innenministerium kriegt. Und wer dann dort sitzt und der Kanner wieder
ÖVP,
dort sitzt.
Man doch,
ja, super. Also dann geht das Ganze wieder weiter. Ja,
das muss aber deinen Freund.
Der Kanner soll zurückgehen, soll wieder Direktor vom Engelbert Dolphus Museum sein.
Ja, die Frage ist aber, ob deine SPÖ da mitspielt bei solchen Macherleuten.
Was meine SPÖ macht, kann ich da sagen, wenn sie es gemacht hat.
So, das war Runde 2. Jetzt haben wir noch ein weiteres sehr, sehr spannendes Thema in dieser Woche, das uns auch sehr bewegt und das auch sehr emotional und auch sehr tragisch ist, nämlich die Frage, wie geht es jetzt mit dem Krieg Russland-Ukraine weiter? Und räumt dort Trump auf und macht er jetzt endlich Frieden oder macht das nicht? Das beantworten wir gleich nach dieser kurzen Werbepause.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Ja, dritte Runde bei Chab Westenthaler am Mittwochabend. Und jetzt kommen wir zu einer Person und zu einem Thema, das ein bisschen strittig ist zwischen den beiden Herren, nämlich zu Donald Trump. Wir haben hier einen bekennenden Trump-Fan
und der Person Peter Westenthaler. Das ist ein anderer, der da meistens sitzt und Trump. Ich bin kein Trump.
Oh ja, du hast
ich war noch nie
Trump. Du hoffst sehr, dass er diesen
Krieg. Ich schätze vieles, was er macht. Ja. Ich bin aber ein sehr großer Kritiker. Ich bin kein Fanboy vom Herrn Trump.
Und dann haben wir eigentlich einen bekennenden Kritiker von Trump, der aber auch jetzt nicht mehr wirklich ein Kritiker sein will, sondern der sagt, sieht es auch nuancierter. Ja? Fangen wir mit dem Peter an. Peter, hast du eigentlich die Hoffnung, dass Donald Trump jetzt Frieden schließt mit den 24 Stunden, die er uns angekündigt hat, wird es nicht mehr ganz ausgehen. Aber er geht es schon mit ordentlichem Tempo an und macht dann Druck.
Das ist zum Beispiel etwas, was ich sehr begrüße an Donald Trump. Dass er das, was er versprochen hat, nämlich in der Ukraine für Frieden zu sorgen, offenbar umsetzt.
Ich glaub, umsetzen das, will?
Nein, umsetzt. Also meiner Meinung nach ist es bereits im Kasten. Es ist in Wahrheit schon erledigt. Was ist das Ergebnis? Kannst du dann noch nachlesen, wenn es offiziell wird, weil es ist ja eh schon offiziell. Das Ergebnis ist im Ende der Kampfhandlungen, Waffenstillstand. Zweitens, die Gebiete, so wie sie jetzt sind, werden zwischen Russland und der Ukraine aufgeteilt. Und drittens, die Ukraine darf nicht der NATO beitreten. So, das sind die drei Punkte, die der Putin von Anfang an wollte. Das hat er sich mit Trump ausgedealt. So, ein Zeitleiter wird es noch geben, dass der Trump die Bodenschätze für Amerika, die besonderen Erden dort auch bekommt, damit er seine Handys und alles basteln kann. Das brauchst du ja. Macht das der Dealmaker Trump. Das steht alles schon. Und Europa jappelt hinterher.
Aber das wäre ein für Putin sehr erfreulicher Friede.
Das müssen dann die Historiker. Das ist ja nicht vielleicht sehr ist es ein ganz Frieden. Toller Friede für die Ukraine, weil immer mehr Leute sterben und keine jungen Menschen mehr. Vielleicht ist das auch toll.
Aber gerecht ist das nicht, dass einer einmarschiert, sie mit aller Brutalität
Aber vielleicht ist es doch so, dass die 15- und 16-Jährigen, die der Herr Korruptionist Selenskyj derzeit an die Front schickt, dann vielleicht nicht sterben müssen. Ja, vielleicht sollte man das auch berücksichtigen, weil er hat sonst keine mehr. Sind eh schon alle tot. Der Krieg ist verloren am Schlachtfeld. Das sollte auch mal einsehen. Und jetzt kommt Folgendes. Jetzt kommt die größte Blamage für Europa und für die Europäische Union in der Geschichte, glaube ich. Es hat keine größere gegeben. Da macht sich der Trump mit dem Putin, übrigens in Arabien, ja, also auf arabischem Boden, wahrscheinlich, die Vorverhandlungen, das ist ja alles schon diplomatisch gedealt. Also man kann davon ausgehen, sobald ein Termin steht, sobald sich Putin und Trump treffen, ist der Deal ausgemacht. Die treffen sich ja nicht auf einen Kaffee, sondern die wollen ja was verkünden. Und Europa schaut dabei zu. Das ganze kriegsgeile Europa mit der Frau von der Leyen und mit der österreichischen ÖVP, die fremdbestimmte ÖVP und alle, wie sie heißen, der Herr Merz, der BlackRock-Vertreter in der deutschen Regierung, der bald dort Bundeskanzler von Soros geschlagen wird, die alle schauen durch die Finger, weil sie die bereits den Frieden ausgemacht haben. Und jetzt pass auf, jetzt wird bekannt, dass bei diesem letzten
Gipfel... Weil sich der Trump und der Putin bereits den Frieden
jetzt wird bekannt, dass bei dem letzten Gipfel, während der Frieden bereits auf der Spur ist, während bereits die wichtigsten Pflöcke eingeschlagen wird, beschließt Europa unter der Führung der Frau von der Leyen, des Herrn Merz und der ÖVP ein 700-Milliarden-Paket für weitere Investitionen in Rüstung für die Ukraine. 700 Milliarden. Ihr wisst ja, unser gesamter Schuldenstand sind 400 Milliarden. Also 700 Milliarden. Und wir dürfen da alle eine becken und eine zahlen, obwohl der Krieg möglicherweise schon längst zu Ende ist. Europa ist bis auf die Knochen blamiert. Kriegsgeile Politiker, die das Geld, und jetzt kommt noch was, sie haben auch beschlossen, ist ja alles unfassbar, sie haben ja auch beschlossen, dass künftig Gelder, die in den Nationalstaaten da einzahlt werden für Rüstungen, nicht mehr budgetwirksam sind. Das heißt, die fallen nicht mehr über dieses Defizitgebot. Das heißt, du kannst ausgeben, so viel du willst, an Steuergeld für Rüstung. Skandalös, wie sich Europa verhält. Europa schafft sich gerade selber ab. Und es wird die größte Blamage, wenn Putin und Trump vor den Vorhang treten und den Frieden verkünden.
Lieber Josef, wird das so sein? Werden die in wenigen Tagen vor den Vorhang treten und den Frieden verkünden? Und bist du auch wieder Peter Westenthaler der Meinung, das Ganze ist im Kasten, wie er sich ausgedrückt hat?
Zuerst möchte ich mal sagen, es gibt zwei Ebenen, die gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern in Europa und den Steuerzahlern, aber auch gegenüber den Ukrainern und Ukrainerinnen fast verbrecherisch ist. Und zwar auf der einen Seite, die EU hat jetzt mit bis jetzt 200 Milliarden ausgegeben. Da haben nur die Rüstungskonzerne
profitiert. Jetzt nochmal 700.
Dann kommt, der Trump sagt, er hat 500 Milliarden haben die Amerikaner schon ausgegeben. Und jetzt kommt in ihm der Kolonialismus und der Imperialismus der klassischen Art und Weise. Ja, der setzt sich mit Putin hin, sagt, hoch zu, die Ukraine ist uns beiden wurscht. Du willst nur haben, dass die NATO nicht dort ist. Und ich will haben, dass ich kriege die Hälfte der seltenen Erden, die Hälfte der Profite bei Gas, bei Öl, bei den
Hey, immer schön mit dir zu diskutieren, weil auch die tragischesten Dinge werden lustig.
Das ist leider
eine echte Sauerei. Das ist schon im Kasten. Das heißt, der muss die Hälfte all der Dinge, die ein echter Wert, ein Schatz der Ukraine sind, das reißt sich der Trump unter den Nagel und die andere Hälfte gehört dem Putin. Und die Europäische Union...
Das, was drunter ist, gehört dem Trump.
Das kommt aber noch schlimmer.
EU zahlt den Wiederaufbau.
Das kommt aber noch schlimmer. Der Wiederaufbau ist das Nächste, wo man riesige Profite machen kann. Ja, haben die Ukrainer auch nichts davon. Das 700-Milliarden-Paket, wo die Annalena Baerbock, die größte Kriegstreiberin, die ich überhaupt kenne, ja, dieses wird in erster Linie natürlich der französischen, der deutschen, der italienischen, der britischen Rüstungsindustrie. Nur für die ist es. Weil wenn die jetzt gerade Frieden versuchen zu machen, das wird nicht gelingen, Trump und Putin, dann brauche ich die These nicht mehr haben, dass der mit anderen Panzer dann gleich bis Lissabon fährt. Dann brauche ich aber auch nicht 700 Milliarden ausgeben. Nein, das ist ein riesiger Skandal gegenüber den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern. Und das muss ich sagen, das tut echt weh.
Und bist du jetzt ein Trump-Fan? Bist du jetzt ein Trump-Fan, weil du sagst, das hat er wirklich gut gemacht, weil er ist ein brutaler Hund?
Na, das soll ich mal sagen. Eigentlich gehört er ins Häfen.
Weil der ist
ein, zweimal schon verurteilt worden. Na, ich bringe es einmal auf den Punkt. Heißt, mir ist das wurscht.
Demokratisch gewählt.
Es ist demokratisch gewählt und aufgrund der Rechtslage kommt er nicht ins Häfen. War er nicht gewählt worden, war er im Häfen gewesen.
Sagen wir es mal so.
Wer hat der Biden aller begnadigt von der Familie?
Für den Biden wüsste gerade von mir nichts Positives mehr. Ja,
den hast du uns damals sehr verkauft.
Den hast du uns verkauft.
Aber jetzt, der Trump gehört in Häfen. Das heißt, den kannst du trotz dieser Friedensinitiative nichts Positives.
Ja, aber jetzt sage ich mal ganz ehrlich, ich frage dir mal, da reden wir über Klimawandel, der Planet gefährdet. Es gibt Wanderungsströme, wir brauchen für die soziale Gerechtigkeit, für die Beschäftigung. Wir wollen konkurrenzfähig sein mit Wirtschaft und Standard Europa gegenüber China und gegenüber den USA. Und da hauen die mit den 700 Milliarden für die Rüstungsindustrie baue ich keinen einzigen Baum, baue ich kein einziges Haus und bin auch nicht konkurrenzfähig. Und jetzt sage ich dir, bei dem ganzen Spiel...
Aber der
Spiel,
Trump ist ja das genaue Gegenmodell.
Der ist das total.
Der sagt ja, ich nehme das Geld lieber für den Ausbau der Artificial Intelligence.
Ja.
Und zieht den Europäern die Unterhose aus.
Der Untern will er, dass die Europäer, ob jetzt investieren in Amerika selber, dass die Europäer in erster Linie amerikanische Waren kaufen.
Genau.
Und dann gibt es so also einen Witz bald aus der Europäischen Kommission, der noch gesagt hat, naja, und jetzt haben wir außerdem noch die Zölle reduzieren für die amerikanischen Produkte und für die Autos dort. Und dann werden wir schauen, gemeinsam gegen unfaire Handelspraktiken Chinas vorgehen. Das heißt, die werden sich jetzt auch noch verkaufen an den Trump und sagen, jetzt gehen wir gegen das böse China vor.
Du willst aber, dass der Trump eingesperrt wird.
Der Witz.
Der gehört ins Gefängnis.
Ja, leider ist er Präsident und daher wird er nicht eingesperrt. Aber
man könnte sagen, Gott sei Dank ist er nicht eingesperrt worden, weil so kriegen wir wenigstens einen Frieden in der Ukraine.
Genau, das muss man ja schauen.
Den Frieden kriegen wir anders.
Ja. Warum? Wie kommen wir eigentlich zu der Ansage, dass der Frieden längst im Kasten ist? Erstens einmal aufgrund der diplomatischen Vorbereitungen, die ja laufen seit Wochen, seit Trump im Amt ist. Und da hat er ja Wort gehalten. Ab dem ersten Tag hat er dort Diplomaten geschickt, um zu verhandeln. Mittlerweile ist es hinaufgeschwappt auf die sogar Außenministerebene, was ja toll ist. Und die nächste Ebene ist dann die
Präsidentenebene.
Und das Spannende ist ja, wenn du wissen willst, wie sich Wirtschaft und Politik entwickeln, dann blick kurz einmal auf die Börse. In den letzten 2,5 Wochen sind die Bullen eingeritten auf der Börse, es ist explodiert. Heute geht es ein bisschen runter, wegen der EZB, weil die eine blöde Aussage gemacht hat. Aber in de facto, von einem Rekord zum anderen. Das heißt, die Börse preist gerade den Frieden in der Ukraine ein oder hat ihn bereits eingepreist. Und gleichzeitig, und das war schon genial, muss man sagen, ich bin auch nicht für Zölle, aber das Timing war Wahnsinn. Während er den Frieden in der Ukraine vorbereitet, verhängt er viele Zölle, die natürlich wirtschaftlicher Blödsinn sind, gebe ich dazu. Aber die haben dazu eines nicht geführt, nämlich zu dem, was sie normalerweise führen, nämlich zu einem Einbrechen der Börsen. Wenn Amerika Zölle verhängt über Europa, über China, über was weiß ich, Kanada, was auch immer, dann würde normalerweise es zu einem Börsenbeben kommen. Das ist aber nicht passiert, weil zur gleichen Zeit, wer die Börsen torpediert hat mit seinen Zöllen, hat er sickern lassen, wir stehen knapp vor einem Frieden in der Ukraine. Und das hat die Börsen nach oben geschwappt. Und
aber lieber Peter,
ein zartes Wirtschaftswachstum auf einmal. Auf einmal, weil plötzlich, weltweit, weil auf einmal der Frieden...
Er hat ein starkes Wirtschaftswachstum,
Für Amerika sowieso. Aber sobald dieser Frieden ja bekannt und verlautbart wird, und das wird in den nächsten Tagen sein, ich höre sogar noch in diesem Monat, also sensationell, dann geht es hinauf. Dann werden wir profitieren. Nur ein Kontinent wird nicht profitieren. Und das ist leider Europa, weil die haben 700 Milliarden.
Also das ist unglaublich spannend, mit euch zu diskutieren, ja, weil du sagst, noch in diesem Monat gibt es Frieden in der Ukraine. So, ja, aber und jetzt kommen wir mal zur Schlussfrage. Du bist, kommst, oder bitte zuerst du.
Ja, nein,
noch in diesem Monat Frieden in der Ukraine, ja oder nein?
Begrüße ich, ja, bitte von mir anerkennende Worte, der Donald Trump.
Und wenn er im Häfen sitzt,
dann nein, Moment, der Sonderermittler war den Kapitolsturm, den der Trump toleriert hat, der ist dann zurückgetreten, ja, okay, und hat mehr oder minder angedeutet, muss einer verurteilt werden und in den Häfen kommen. Also ich sage das nicht meine Erfindung, sondern das ist in Amerika gesagt, was den Ermittler betrifft. Aber da kommt dann noch was dazu. Die Trumpsche Erpressung, dass die europäischen Länder ihr Rüstungsetat...
Kriegen wir jetzt einen Frieden noch in diesem Monat in der Ukraine und bei Russland oder nicht? Das andere kommt gleich aufs andere, aber zuerst will ich diese Frage beantworten.
Ich wollte ja nur noch sagen, der will 5% haben vom BIP bei den Verteidigungsausgaben aller europäischen Länder, damit die amerikanische Rüstungsgüter kaufen. Das ist ja unfassbar, was sie da gerade aufstellen.
Ja, sicher, weil man muss ja irgendwie die Ukraine Milliarden ersetzen.
Ja, ja, die macht damit die seltenen Erden und mit dem Öl und mit dem Gas. Und dann sagt
also,
man, wir müssen
noch einmal, ja, ich tue nicht immer meine Fragen auswählen. Die Frage ist, bitte. Peter Westenthaler hat uns gerade angesagt, es wird noch in diesem Monat, das ist also bis nächsten Mittwoch oder Donnerstag, einen Frieden in der Ukraine geben. Also nächste Woche, Freitag.
Zumindest einen in Aussicht gestellt.
Ja, glaubst du das? Ja oder nein?
Aus Amerika hat man gehört, dass der Zelensky mitverantwortlich ist, dass es den Krieg überhaupt gibt und nicht nur der Putin. Ja. Da kann man mal der Meinung teilen oder nicht teilen.
Den hat er enteiert.
Ja, dass das ein Angriffskrieg war, wie es der übelsten Art und Weise,
ja, genau,
dass
als Kriegsverbrecher das ist ja
gejagt wird, der Putin.
Die Frage, auch findest klar, du einen Frieden gerecht, wo der Putin genau das kriegt, was er alles besetzt hat?
Ja, ja, aber das ist, schau.
Das ist das gerecht? Ist das ein Friede, den
über
wir wollen?
Die Frage. Über Gerechtigkeit sollte man im Zuge des Ukraine-Russland-Krieges nicht reden.
Ja. Na, warum?
Weil es schon ungerecht war, dass der überhaupt dort einmarschiert ist.
Ja, ja, eben.
Ja, das ist ein Witz. Ja.
Und jetzt kriegt er einen Frieden, bei dem er gewinnt.
Na, du wirst einen Waffenstillstand zuerst einmal brauchen, dann wirst du Friedensverhandlungen brauchen und dann wirst du auch sicher
alles, wo er derzeit
den Teil der Ukraine, wo die Russen nicht sind, also die sind im Schwarzen Meer entlang, aus geopolitischen Gründen, wegen ihrer Schwarzmeerflotte.
25%.
Du musst ja mal schauen, dass die Ukraine immer weiter existiert, als eigener souveräner Staat, ohne NATO-Mitgliedschaft. Der Meinung war ja schon vor den Krieg.
Das sind alle Punkte, die der Putin wollte.
Das ist ja alles klar. Ja. Aber der Putin hat das gewonnen. Der hat das gewonnen. Da muss ja jemand wie du, der immer mit Herzblut gegen diesen Angriffskrieg aufgetreten ist, sagen, das ist eine Sauerei.
Ich will nicht haben, dass noch mehr Leute sterben. Ich sage dir was. Diejenigen, die sich richten können, sitzen in den dicken Autos in den europäischen Städten, Hauptstädten, fahren mit den Autos um und um, huchen sie im Radio an, was sie so tut in der Ukraine. Und der nicht fahren kann, und fliegen die kleinen Leute in der Ukraine. Und die kleinen Leute in Russland, muss dazu sagen, die gezwungen werden, die treffen aufeinander und sterben zu 100.000. Für nichts, eigentlich nur für die Rüstungsindustrie und deren Profite.
Also, und das ist einen widerlich ungerechten Frieden, bei dem der Putin der Sieger ist, in Kauf dafür, dass dort niemand mehr
stirbt. Putin wird nicht der Sieger sein. Nein, der Putin wird nicht der Sieger sein.
Sicher, aber wenn er das alles kriegt und die NATO...
Das, was den Putin an der Macht hält, ist unter anderem auch der Feind von außen, der Westen, die NATO, wir werden bedroht, was weiß ich, was alles. Wenn das einmal alles wegfällt, dann möchte ich einmal schauen, ob die in Russland, die den Preis, und das ist ein hoher Preis, für diesen verdammten Krieg bezahlt haben, ob da nur auch ewig alles ruhig bleibt und diese Unterdrückungsmaschinerie weiter funktionieren kann. Da bin ich mir nicht sicher. Das Gleiche wird jetzt übrigens auch treffen, weil es gibt jetzt schon Kandidaten für eine Wahl, die gegen ihn antreten und die gewählt werden.
Gut, aber du bist für den Frieden, obwohl er den Putin zum Sieger macht.
Ich bin dafür, dass den Waffenstillstand jetzt gibt und wenn es dann Friedensverhandlungen gibt, dass dann alle Beteiligten, auch die Ukrainer, dem zustimmen und dann ist die Sache erledigt.
Schlussfrage an dich, lieber Peter, weil du hast das vorher schon ein paar Mal angedeutet. Zieht uns der Donald Trump derzeit gerade die Unterhose aus, weil er derartig Gas gibt, seine eigene Wirtschaft und so egoistisch auf Make America Great Again und America First und alles wird besteuert und bezahlt und gleichzeitig haut er jetzt 700 Milliarden Dollar, nämlich das, was wir in den Ukraine-Krieg einpfeffern, das pfeffert er in die Artificial Intelligence rein, was ja vielleicht ein bisschen gescheiter ist, oder?
Ja, viel gescheiter und vor allem in die Meinungsfreiheit. Das ist ja das, was man immer abgesprochen hat und mit Verlaub auch den Rechten in Europa abspricht. Egal, ob das jetzt AfD ist, FPÖ, das wird immer gesagt, das sind die Feinde der Meinungsfreiheit. Donald Trump zeichnet vor, wie Meinungsfreiheit wirklich geht, nämlich echte Meinungsfreiheit. Nicht nicht Digital Service Act wie in Europa, Einschränkungen der Social Medias, weil es uns nicht mehr taugt aus Sicht der EU, dass dort Menschen ungefilterte Informationen nicht nur bekommen,
sondern alles aufmachen.
Ach, na selbstverständlich, na, Entschuldigung.
Keine Zensur mehr.
Sind wir frei,
keine Kontrolle.
Sind wir freies Land oder nicht?
Ja,
Zensur und Kontrolle für Kriminelle und Illegale, da bin ich sofort dafür. Aber für unsere Menschen, für unsere Einwohner, warum sollen sich die nicht informieren können aus erster Hand? Warum brauchen die Medien? Das ist mal jetzt die Frage. Warum brauchen
aber
die einen Filter?
Zieht uns Donald Trump
zieht uns, weil er uns davon.
Mit dem Herrn Musk eine Offensive startet.
Er galoppiert uns davon in Sachen Meinungsfreiheit, Digitalisierung, Digital Cities, alles, was es da gibt. Da schauen wir doch in die Röhre, ganz Europa schaut in die Röhre, während wir uns noch kümmern um den Krieg in der Ukraine und dort Gelder hinschicken und die Defizite nur mehr bedienen können, galoppiert Amerika davon in diesen Fragen. Das müssen wir doch einmal erkennen. Da kann man noch so kritisch dem Trump gegenüberstehen. Das macht er wirklich richtig.
Er ist ein Dealmaker, der wirklich gefährlich ist, der Elon Musk in Wahrheit. Ja. Wenn der mal, löst das Problem ja ganz anders. Wenn der Peter noch sagt, ja, die brauchen wir die freien Internetmedien und das muss alles nicht, die werden einfach aufgekauft von Elon Musk. Also, er bestimmt, was da in der Geschichte und was. Der sagt, die AfD soll gewinnen, der unterstützt die AfD.
Er
soll er sagen, aber er soll nicht die Meinungsfreiheit und die Demokratie mit seiner Macht des Geldes abschaffen. Und der ist der Gefährlichste in dieser ganzen
Art. Damit sind wir schon beim nächsten Thema, denn wir haben noch ein kleines Da Capo, wie immer am Mittwoch, und da geht es jetzt um den nächsten Sonntag, um die Deutschlandwahl, und wir sind gleich wieder zurück.
Fellner live, worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Ja, jetzt haben wir noch genau 4 Tage und dann wählt Deutschland. Das wird ein ganz, ganz spannender Wahlsonntag. Ich freue mich schon auf Sie. Wir werden Ihnen wieder mal ein perfektes Wahlservice bieten. Wir starten um 12 Uhr Mittag an diesem Sonntag und dann sind wir 12 Stunden auf Sendung bis Mitternacht. Höhepunkt wie immer 20 Uhr, wenn diese beiden Herren in die Arena steigen und das deutsche Wahlergebnis analysieren, was ja besonders spannend werden wird. Was für Ergebnis werden wir denn analysieren? Unser außenpolitischer Experte seinerzeit im Parlament, Josef Czap.
Schau, die Ampel ist wirklich kläglich gescheitert. Die Hauptverantwortung tragen dort alle drei Parteien, aber vor allem der Kanzler selbst, der jetzt darum kämpft, dass er noch möglichst nahe an die führende CDU und an die AfD herankommt.
Das wird nicht ganz sein.
Das wird nicht möglicherweise nicht gelingen. Ja, das kann sicherlich sein. Mit dem Merz hast du dort jemanden, der also früher, das wird ja nie gesagt in der Lebensbeschreibung vom Merz, wird nie gesagt, dass er eigentlich ein echter Lobbyist des größten großkapitalistischen Investmentfonds, ich glaube BlackRock oder
BlackRock,
war und natürlich deren Interessen immer vertreten hat und der also dort geschult jetzt in Deutschland dort deren Denken übertragen will. Das finde ich schmerzlich, denn Deutschland braucht eigentlich eine sozial ausgewogene, aber natürlich wirtschaftlich innovative, standortsichernde Regierung.
Also ich finde das nicht so schlecht, weil die haben ja gerade uns und sich selber an die Wand gefahren. Wir haben ja einen Exporteinbruch der Sonderklasse in Österreich gerade, -9,5%. Also wenn da einer kommt, der ein bisschen was von Wirtschaft, Management und Investment versteht, muss das nicht unbedingt die Schlechteste
sein. Ich glaube, in einem Punkt gebe ich dem Scholz recht, der sagt, im Prinzip war die wirtschaftliche Entwicklung nicht so schlecht, dann kam der Ukraine-Russland-Krieg, und dann kamen die Sanktionen. Und da hat er nicht ganz Unrecht. Ja. Es gibt Sanktionen, die schaden Russland, es gibt Sanktionen, die haben Deutschland geschadet, es gibt Sanktionen, die haben Österreich geschadet.
Und man kann aber auch sagen, dass es grüne Volltrotteln waren, die erstens diese Hochrüstung der Ukraine finanziert haben, du hast das ja gerade angesprochen.
200 Milliarden, ja.
Zweitens die Energie derartig in die Höhe getrieben haben, dass man nicht mehr konkurrenzfähig sind und auch sonst den Standort ruiniert haben.
Absolut
könnte man
richtig
auch sagen.
Bitte? Was du sagst, ist absolut richtig. Ja. Die Grünen leben in einer anderen Welt in Deutschland. Sie leben in einer Kriegswelt und sie leben in einer Öko-Welt, die mit der wirtschaftlichen Entwicklung, mit der sozialen Ausgewogenheit, mit all den Dingen nicht
schlägt. Also wie wird es ausgehen? Wer gewinnt?
Leider wird, so wie es ausschaut, der Merz gewinnen. Ja, mit wem er dann koaliert, ist mir ein Rätsel. Das ist ja ein bisschen verlogen. Ist das
alle
auch.
Sagen, er du, wird mit der SPÖ und den Grünen regieren.
Ja, warte mal, mir
dann haben wir dasselbe wieder unter seinem Kommando.
Du hast zwei Abstimmungen im Deutschen Bundestag gehabt, wo die AfD-Initiative der CDU unterstützt hat, aber am Anfang die FDP auch dabei. Und dann kann sich nachher der Merz an nichts mehr erinnern. Und ich sage dir was, ich kenne das Parlament und weiß, wie es funktioniert. Das kann er wem anderen erzählen. Der wird natürlich mit der AfD geredet.
Du meinst, der fällt um wie der Stocker?
Der fällt dauernd um, ja. Der hat schon die Stockeranleihe hat er gezeichnet. Ja. Weil das ist natürlich ein Witz. Ja. Und dann sagen wir, mit der AfD niemals, niemals. Und dann gleich ein zweites Mal mit der AfD.
Also das befürchtest
es, du? Nein, befürchten. Schau, ja. Man muss mit denen so umgehen, mit der AfD, dass sie nicht Wähler zugeben. Drinnen nicht Wählerinnen und Wähler zugetrieben werden, sondern dass ihnen die Wählerinnen abspenstig gemacht werden. Wenn man so eine Politik verfolgt, werden die noch stärker und stärker werden. Und das ist daher dumm, das ist der Merz.
Peter, bist du eigentlich ein AfD-Fan?
Nein.
Und bist du für die AfD oder bist du ein Merz- und CSU-Fan oder bist du so, dass du sagst, mit Deutschland kannst du nichts anfangen?
Sag ich gleich, nur die neue Bewegungsform des Stocker ist nicht das Umfallen, sondern das Drehen.
Ja,
das, was man sagt, ist
Umfallen, umdrehen.
Also zweimal jetzt schon. Es ist jetzt schon zweimal um die 100, das ist eben tut, wo er war. Ein kleines Scherzchen, weil wenn du Zorn als Kanzler kriegst, musst du verzweifeln. Das ist eigentlich unfassbar.
Du verzweifelst.
Als Vizekanzler noch ein Babler, mir wird ganz schlecht. Aber es ist jetzt egal, wir reden über Deutschland. Es passiert Deutschland dasselbe wie allen anderen Ländern bei allen Wahlen zuvor auch. Die Regierenden werden abgewählt und werden abgestraft.
Alle. Und das kommt trotzdem die komplette
Ampel. Und jetzt kommt's, weil der Herr Merz eben so engstirnig ist und einfach sagt, ja, die Demokratie ist ihm wurscht, das ist auch so ähnlich wie in Österreich, mit denen sicher nicht, wird er Erster werden, er wird einen Sieg, einen Pyrrhus-Sieg wird er erzielen und muss dann eine Regierung bilden mit Verliererparteien. Ich wünsche mir alles Gute. Vielleicht geht es mit der SPD gar nicht mehr aus, weil die werden einen kapitalen Bauchpfleg machen. Also braucht er eine dritte Partei und nimmt er die Grünen, nimmt er zwei Loser-Parteien hinein. Ich wünsche mir alles Gute. Ich sage, der Merz und seine kommende Regierung, völlig unabhängig, wie die Wahl ausgeht, ist auch nur eine Übergangsregierung. Auch die werden es nicht schaffen. Der schafft das nicht, der hat das Zeug nicht, die Kochon ist nicht und der hat auch die Führungsposition nicht inne. Er wird das nicht schaffen. Spannend wird das Gemetzel am linken Rand. Das wird ganz spannend, wer sich da alle einmischt. Die Wagenknechte,
die Linken. Da ist jetzt plötzlich die Linke im Höhenflug.
Die wird behauptet, da bin ich mir da nicht sicher.
Ja, wird die Wagenknechte an der 5%-Grenze, also wenn die alle reinkommen, dann gibt es dort nicht nur ein Gemetzel, sondern dann gibt es dort Platznot.
Ja, ich bin mir noch nicht sicher, das ist ein bisschen gehypt jetzt, die Linke, um eben die Wagenknechte draußen zu halten, weil die ist irgendwo bei Gut und Böse. Und wenn es Kapital erwischen wird, wird die FDP sein. Die wird nämlich nicht im Landtag sitzen, die werden hinausfliegen mit ihrer Politik, zuerst der Anbiederung und dann sozusagen das Winkel ins Winkel stellen.
Aber du also, glaubst nicht, Peter, dass der Herr Merz umfällt und mit der AfD eine Koalition
macht? Nein, das glaube ich nicht.
Sondern du glaubst, er macht eine Ampel aus CDU, SPD, Grünen, also deine Verliererkoalition.
Also die wird dann scheitern, genauso grandios wie die andere Ampel. Ampeln sind zum Scheitern gemacht. Sobald du in eine Ampel hineingreifst, hast du schon die Hände abgehackt, bist schon tot, weil die Ampel geht nicht. Drei Parteien funktionieren nicht, wir haben das gesehen, dass das in Deutschland nicht funktioniert. Der größte Gewinn des Sonntags, und auf das freue ich mich eigentlich am meisten. Ich wüsste zum Beispiel dort gar nicht, wenn ich wählen würde, sage ich da ganz ehrlich. Ich tät mir sehr schwer.
Die AfD würdest du warum nicht wählen?
Das will nicht. Ist nicht so
du bist eigentlich FPÖ? Nein.
Na wieso? Ich erlaube mir eine autonome Meinung zu haben.
Ja, toll. Ja, warum nicht?
Ich tue mir bei manchen Punkten
warum nicht
sehr, sehr schwer bei der AfD.
Zu weit
ich schätze die Personen, ich schätze die Weidel, die macht das hervorragend. Die schätze ich sehr, weil sie trotz ihres sehr speziellen und durchaus auch respektablen Lebensstils eigentlich in dieser Partei,
so,
in dieser Partei Karriere gemacht habe. Das rechne ich ja hoch an. Sie ist rhetorisch klug, eine ganz kluge Frau. Jetzt auch die Fernsehdiskussion hat sie hervorragend gemacht. Tolle Persönlichkeit, aber wenn man so will, das Hinterland hat mir jetzt nicht vor und würde mich jetzt nicht dazu begeistern, AfD zu wählen. Also ich tät mir da echt sehr, sehr schwer, bin ja kein besonderer Anhänger der AfD. Aber sagen wir es nochmal, wahrscheinlich wird mein größter Moment am Sonntag sein, dass dieser Politclown, dieser Meta, der SPD namens Scholz, der schlechteste der schlechteste Kanzler in der Geschichte Deutschlands.
Wird er dann gehen müssen,
der ist am Wahlabend noch weg. Also der ist weg. Und das wird eine Genugtuung sein, weil der Mensch hat nicht nur alles falsch gemacht, was uns Politiker falsch machen kann, und Europa mit in die Krise gestürzt, sondern sie hat bei uns in der Innenpolitik eingemischt. Und das tut man nicht. Das wird bestraft, und am Sonntag wird der Scholz aus dem Amt gejagt, das nur so duscht.
Ja, Josef, glaubst du das auch? Wird Scholz aus dem Amt gejagt? Wird er Sonntag noch möglicherweise während eurer Live-Diskussion zurücktreten? Und die Zusatzfrage dann, welche Auswirkungen wird dieses deutsche Wahlergebnis auf Österreich haben?
Schau, die SPD hat sich entschieden, denjenigen, der in den Umfragen nicht an erster Stelle ist, von den SPD-Politikern weiter als Spitzenkandidat einzustellen. Und der Pistorius, der möglicherweise ganz anderes Wahlergebnis bekommen hätte, haben sie nicht aufgestellt. So, das ist einmal so, und daher wird das Ergebnis dann am Sonntag auch entsprechend sein. Ich würde wünschen, dass die Sarah Wagenknecht reinkommt.
Das wäre gut.
Die würde einen Aspekt der Politik einbringen, wo sozusagen eine Entwicklung der SPD stärker in Gang gesetzt wird. Die hat in friedenspolitischen Fragen immer klare und respektable Positionen eingenommen. Also das sehe ich. Ich hoffe, dass die FDP diese Berufsverräter da rausfliegen aus dem Bundestag. Ja, das ist immer schon so gewesen. Also da könnte ich das zurückziehen, bis in die Zeit, wo die den Schmidt gestürzt haben. Also das geht weit zurück. Also das ist einmal so, und das glaube ich.
Und wird Olaf Scholz am Wahlabend zurücktreten müssen?
Der Olaf Scholz wird ein paar Tage noch bleiben, weil du musst ja schauen, wer macht es dann nachher. Und wenn sie dann eine Koalition machen mit dem Merz, muss das einer sein, der mit dem Merz es auch kann. Ja?
Und der Merz
hat ja von Politik in Wahrheit, das ist ja ein Frischgefangter. Ja? Das haben sie das geschrieben nicht in den deutschen Medien. Und ich bin nicht gläubig, aber ganz falsch ist es nicht. Eine jahrelange Praxis hat er nicht. Er kommt aus der großkapitalistischen Wirtschaft, die gegenüber sozialen Verwerfungen keine Empathie haben. Aber werden wir sehen, vielleicht ändert es sich, vielleicht ist es auch anders.
Wer kommt bei der SPD? Pistorius, glaubst du?
Ich glaube, wenn es gescheit sind, bleibt der Klingbeil Vorsitzender, und der Pistorius wird dann, wenn die wirklich eine Koalition machen, allfällig Vizekanzler mit Perspektive, dann den Merz das nächste Mal zu überholen.
Und welche Auswirkungen hat das für Österreich deiner Meinung nach? Hat es welche?
Gar keine. Schau, in Österreich wirst du jetzt, wenn es so weitergeht, eine Regierung haben. Da wird einer dann Bundeskanzler sein, der den Platz hält für vielleicht dem Sebastian Kurz, der dann zukommt, um dann selber zu kandidieren und Kanzler zu werden. Also das könnte sein. Ja, ich bin gar nicht so der Gerüchtemacher, und ich habe auch keine Träume.
Du glaubst an Kurz? Auch wenn er es heute bei uns
kommt. Da glaubt er nicht dran, und besser ist, er kommt natürlich nicht.
Gut.
Aber
damit hast du uns auch gleich das Stichwort geliefert, denn diese Sendung ist noch nicht zu Ende. Auch wenn die beiden Herren schon beim Da Capo angelangt sind, aber es ist noch nicht Mitternacht, das heißt, ein bisschen Zeit haben wir noch. Und deshalb starten wir jetzt noch mit dem spannenden Insider, mit Niki Fellner und Isabel Daniel, zur Regierungsbildung und auch zur Frage, kommt Kurz zurück. Wir sind gleich wieder da. Niki Fellner ist gleich wieder da.